Ich war, glaube ich, genau 3 Wochen alt, wie die Eltern mit mir zum ersten Mal nach Washington DC geflogen sind. Ich würde Englisch als meine Muttersprache bezeichnen. Ich glaube, ich bin mit den Umstellungen recht gut zurechtgekommen. Aber ich habe von anderen Diplomatenfamilien mitgekriegt, dass das nicht immer der Fall ist. Wir hatten weder noch irgendwie großartig Bodyguards oder Wächter oder irgendwas. Das Grundstück zu Hause hat einen Zaun, so ungefähr, und das war's. Ich hatte damals witzigerweise eine sehr schlechte Beziehung zu Wien.
Weißt du, Petra, manchmal hätte ich schon gern so ein CD-Pickerl auf dem Auto.
Ein CD-Pickerl? Also altes Auto, hallo, ich habe noch einen CD-Player, bei mir könnt ihr noch eure CDs anhören. Nein, ich kenne den Titel. Also CD steht ja für Corps Diplomatique.
Genau, das diplomatische Corps, also knapp 13.000 Angehörige von Botschaften, von Staaten und diversen internationalen Organisationen, die in Wien angesiedelt sind und bei uns strafrechtliche Immunität genießen. Aber eigentlich geht es ja um etwas ganz anderes in unserer heutigen Folge. Also schon um das Thema Diplomatie, aber darum, wie es eigentlich ist, als Kind eines Botschafters aufzuwachsen, der alle paar Jahre woanders hin beordert wird.
Das heißt, du hast so jemanden getroffen, dessen Lebensmittelpunkt in der Kindheit immer wieder gewechselt hat, offenbar. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge des WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler und mein Gesprächspartner ist der Nick Weiß, dessen Vater Martin Weiß war österreichischer Generalkonsul in Los Angeles, dann Botschafter auf Zypern, dann Botschafter in Israel und dann Botschafter in Washington. Wobei den größten Wendepunkt für den Nick interessanterweise nicht die vielen Wechsel des Wohnorts in seiner Kindheit ausgemacht haben, sondern die Rückkehr in seine Geburtsstadt Wien. Aber zunächst lasse ich ihn einmal erzählen, wo und wie er aufgewachsen ist. Hallo Nick, du bist in Wien geboren, lebst und arbeitest auch in Wien, aber dazwischen liegt eine kleine Weltreise.
Das stimmt.
Weil dein Vater war ja österreichischer Botschafter. Wo überall hast du deine Kindheit und Jugend verbracht?
Es hat angefangen in Wien, aber sehr lange hat das eben nicht gehalten. Ich war, glaube ich, genau 3 Wochen alt, wie die Eltern mit mir zum ersten Mal nach Washington DC geflogen sind. Damals war mein Vater noch nicht Botschafter, sondern hat an der Botschaft in Washington gearbeitet. Und das war ein bisschen ein Hin und Her zwischen Wien und Washington DC alle paar Jahre. Danach war der eine Abschnitt, wo ich wirklich ein paar Jahre im Stück in Wien gelebt habe, das war so Volksschulalter. Ich habe gerade genau noch ein paar Monate das Gymnasium begonnen und bin dann eben im Herbst von dem Jahr nach Los Angeles mit der Familie gegangen. Und dort waren wir fast 5 Jahre, bevor es zurückging nach Europa. Und wir haben also als Familie dann 3 Jahre in Zypern verbracht. Und dann ging es für mich mit 18 direkt zurück nach Wien, weil ich eigentlich vorhatte, international zu studieren, in Amerika oder in England. Aber ich wollte unbedingt meinen Zivildienst vorher erledigen. Und dann bin ich aber bitten geblieben.
Dein Vater ist ja von Zypern dann nach Israel, glaube ich, gegangen?
Nicht direkt, sondern dazwischen war noch eine Station in Wien. Also ich war dann ein paar Jahre noch mit der Familie gemeinsam in Wien, habe aber dann vor Studiumbeginn ein halbes Jahr sozusagen Zeit gehabt und bin zurück nach Zypern gegangen, alleine, und habe dort ein Praktikum gemacht. Meine Schwester ist dann nach Mailand gegangen zu studieren und die Eltern sind dann eben nach Israel weitergegangen, nach ein paar Jahren Wien.
Wie war das für dich als Kind, alle paar Jahre nicht nur den Wohnort zu wechseln, sondern eigentlich das komplette Lebensumfeld? Hast du da jedes Mal Freundschaft neu aufbauen müssen und vor allem Freunde verloren, oder war das Kontakthalten doch irgendwie möglich?
Es war jetzt zwar die Geschichte kompliziert vom ganzen Hin und Her, aber wenn man jetzt sagt, jedes Mal waren es für mich de facto nur eigentlich eine kleine Handvoll an großen Umzügen, wo ich, sagen wir mal, in einem Alter war, wo man schon ernsthafte Freundschaften hat und so weiter. Also der erste große Umzug war Wien, Los Angeles, dann Los Angeles, Zypern und dann Zypern wieder zurück nach Wien. Also sozusagen 3 für mich große Umstellungen. Die ersten davon haben natürlich in einem Zeitalter stattgefunden, wo es noch die Kommunikation nicht so einfach war, wie es heutzutage ist mit Handy und WhatsApp und Messenger und Social Networks und so weiter. Also habe ich natürlich Freundschaften, zumindest temporär, verloren. Besonders nach dem ersten Umzug von Wien nach Los Angeles. Da war der Kontakt zu halten eigentlich fast unmöglich. Und es ist natürlich eine große Umstellung, aber ich würde meinen, man steckt es als Kind wahrscheinlich besser weg als die Eltern in Wahrheit. Weil aus meiner Sicht ist das Schwierigste an so einem kompletten Umzug, das Sozialleben neu aufzubauen, neue Freunde zu finden und so weiter. Und dadurch, dass man als Kind einfach sofort in einer Schule landet, umrundet mit anderen Kindern im gleichen Alter, hat man halt irgendwie, ist diese soziale Anknüpfung wird einem leicht gemacht. Also nicht zu sagen, dass es jedes Kind immer leicht hat in der Schule, aber ich habe relativ schnell neue Freunde gefunden. Also ich glaube, ich bin mit den Umstellungen recht gut zurechtgekommen. Aber ich habe von anderen Diplomatenfamilien mitgekriegt, dass das nicht immer der Fall ist.
Wie war es generell von den Gefühlen her, umzuziehen nach Übersee, von Übersee zurück? Hat da bei dir die Neugierde überwogen oder doch die Traurigkeit, dass du jetzt alles hinter dir lassen musst?
Ich denke jetzt an den Umzug von Los Angeles nach Zypern, da war ich 15 Jahre alt, also sagen wir mitten im Teenageralter. Man ist dann im Schulleben, man findet gerade neue Freunde, man ist so abgelenkt in dem Alter, da hatte ich nicht wirklich großartig viel Zeit, traurig zu sein. Es war eher vor der Abreise in Los Angeles, dass ich nervös war natürlich, ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt in Zypern. Ich hatte keine Lust, meine Freunde zu verlassen. Also das war sicher von all den Umzügen das Schwierigste, weil ich da auch einfach schon am ältesten war. Aber ich würde auch sagen, dass das eigentlich relativ gut hingehaut hat. Wo ich schon sehr froh bin, dass ich in dem Alter nach Zypern gekommen bin, ist die Freiheit, die ich als Teenager hatte, die ich in Los Angeles, wäre es einfach völlig unmöglich, von fehlenden öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu, es wäre völlig unsicher, Kinder auf diesen öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren zu lassen. Ja, ist das einfach meiner Meinung nach keine Stadt, die wirklich für Teenager gut geeignet ist. Das wäre ein sehr, wie man so auf Englisch so schön sagt, ein sheltered Lifestyle gewesen. Genau, zu Hause, zur Schule und dann vielleicht ab und zu mal zu Freunden hin zu irgendwelchen Feiern. Im Vergleich mit Zypern, Nikosia, eine extrem, extrem sichere Stadt. Du hast fast komplette Bewegungsfreiheit als Jugendlicher. Also das war in dem Alter, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um wieder in Europa zu sein und besonders auch eben in Zypern zu sein.
So wie Nick das erzählt, waren die ständigen Wohnortwechsel für ihn gar nicht wirklich schlimm. Zumindest wirkt das jetzt so auf mich.
Offenbar war es wirklich in erster Linie aufregend und spannend für ihn. Wobei man natürlich auch bedenken muss, und das sagt er auch selbst, er ist in einer privilegierten Situation aufgewachsen. Er war jetzt kein Flüchtlingskind, das bei jedem Ortswechsel so gut wie alles verloren hat, sondern es waren ganz normale Umzüge, nur halt über tausende Kilometer Distanz.
Das stimmt natürlich. Das Einzige, was ich mir halt auch wirklich denke, ist, dass die vielen Schulwechsel schon ein bisschen schwierig für ihn gewesen sein könnten, weil ja doch die Schulsysteme andere sind jeweils, auch der Lernstoff ein anderer, da hat er sich immer wieder einfinden müssen.
Naja, in dem Fall auch nicht so unbedingt, glaube ich, weil er eben die Volksschule hat er komplett in Österreich absolviert. Dann Unterstufe Gymnasium sozusagen, also die Middle School, war eigentlich wieder fast alles in den USA und die Oberstufe dann wieder auf Zypern. Also ich glaube, da war es jetzt nicht so schlimm von der Umstellung. Und vor allem, der Nick hat von Anfang an englischsprachige Schulen besucht, auch schon in Wien.
Welche sind denn die größten Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem österreichischen Schulsystem zum Beispiel?
Also soweit ich weiß, gibt es in den USA ja nicht so wie bei uns eine Trennung, wie sie stattfindet nach der Volksschule, dass du entweder in der neuen Mittelschule oder in die AHS gehst, sondern in den USA hast du ein System, wo du einfach dann Punkte sammeln musst mit verschiedenen Fächern, die du dir eigentlich bunt zusammenwürfeln kannst.
Also um einiges flexibler.
Das ja. Und dem Nick ist auch noch aufgefallen, dass es doch einen Unterschied gibt, wie in den USA im Vergleich zu Österreich mit den Leistungen von SchülerInnen umgegangen wird.
Einer der großen Unterschiede, die ich auf jeden Fall sehe zwischen unserer Bildung und der amerikanischen Bildung, ist die Einstellung zur Leistung. In Amerika wird mit Leistung eher in einem positiven Sinne umgegangen. Du wirst ermutigt, dein Bestes zu geben und das Ganze wird immer eher aus der positiven Reward-Schiene betrieben sozusagen. Und ich habe den Eindruck, dass das bei uns genau das Gegenteil ist. Bei uns heißt es ungefähr, du bist der Depp, warum hast du das nicht richtig gemacht? Und alle, die es gut machen, ist so, ja, super, erledigt. gehört eh so. Und in Amerika ist es genau das Gegenteil. Also das sehe ich als kritischer Punkt, warum das in Amerika besser hinhaut. Trifft meiner Meinung nach übrigens auch auf den Sport zu.
Vom Sozialsystem her aber ist Österreich mit den USA wahrscheinlich nicht zu vergleichen.
Nicht zu vergleichen. Auch was man zum Beispiel an Ungleichheit hat in Städten wie Los Angeles, nicht zu vergleichen wie Wien. Mir ist ganz klar, dass ich als Diplomatenkind in einem sehr privilegierten Umfeld dort aufgewachsen bin, die Chance hatte, auf gute Schulen zu gehen. In Los Angeles gibt es auch sehr arme Kinder, die in ganz anderen Umfeldern aufwachsen, die auf extrem schlechte, unsichere Schulen gehen. Und diese Schulen sind in keiner Weise vergleichbar mit der allerschlechtesten Schule, die du irgendwo in Wien findest.
Wer waren deine KlassenkollegInnen? Waren das auch andere Diplomatenkinder?
Also in Amerika waren wir einfach auf normalen amerikanischen Schulen, teilweise öffentlich, teilweise privat. Dort waren es amerikanische Kinder. In Wien waren wir auf bilingualen öffentlichen Schulen, großteils auch Wiener Kinder. Aber zum Beispiel in Zypern waren wir dann auf einer American International School. Und dort war es eine Mischung aus Zyprioten, wo die Eltern wollten, dass sie gut Englisch sprechen, und eben Diplomatenkinder, beziehungsweise in Zypern hat man ja auch relativ viele UNO-Vertreter durch die getrennte Hauptstadt in Nikosia und die Pufferzone dort.
Wie kann man sich das vorstellen als Diplomatenkind? Warst du da in gewisser Weise abgeschottet oder hast du ein ganz normales Kinderleben führen können, mit Freunden nach Hause einladen, andere Freunde besuchen?
Wir waren natürlich zu einem gewissen Grad besonders und anders, aber nicht unbedingt auf einer schlechten Weise. Und da muss ich auch sagen, da hat man als Österreicher vielleicht ein Privileg im Vergleich zu anderen Ländern. Also als österreichischer Diplomat geht man in den meisten Ländern, aber damals in Amerika, überhaupt nicht von irgendeiner besonderen Sicherheitsrisikolage aus. Also wir hatten weder noch irgendwie großartig Bodyguards oder Wächter oder irgendwas. Das Grundstück zu Hause hat einen Zaun, so ungefähr, und das war's. Also da war alles komplett normal von der Perspektive her. Was ein bisschen dazu kommt, ist, dass man natürlich als Ausländer in der Schule, als Österreicher halt eben, wie gesagt, ein bisschen was anderes ist. Die Leute fragen einen Sachen, wie das dann in Österreich ist und so weiter und so fort. Aber da muss ich auch eben wieder sagen, sicher als Österreicher privilegiert. Österreich hat einen Status als reiches, wohlhabendes Land, das es immer ist sozusagen aus Kuriosität und eigentlich wird positiv gesehen, wenn man sagt, dass man Österreicher ist. Ich bin mir sicher, das wäre sehr anders gewesen mit gewissen anderen Herkunftsländern oder gewissen anderen Hautfarben oder wie auch immer. Da habe ich natürlich großes Glück gehabt.
Du hast von Kindesbeinen an eigentlich fließend Englisch sprechen müssen für die Schule.
Ja, ich würde Englisch als meine Muttersprache bezeichnen. Ich drücke mich einfacher und besser auf Englisch aus. Klingt vielleicht komisch, wenn ich jetzt mit, sag ich mal, perfekten österreichischen Deutsch spreche, aber für mich ist trotzdem die englische Sprache, wo ich mich wohler fühle.
Habt ihr daheim aber Deutsch gesprochen mit den Eltern oder haben die von Anfang an versucht, euch englischsprachig zu erziehen?
Die Gefahr war viel eher, dass wir Deutsch komplett verlernen. Das Englisch nimmt man so schnell mit als Kind in der Schule, also das geht unglaublich schnell bei Kindern in einer Schule, in einem jungen Alter, wenn die wirklich komplett in dieser Sprache vertieft sind. Und wir hatten ja auch nicht irgendwie die Möglichkeit, in der Pause mit anderen deutschsprachigen Kindern Deutsch zu sprechen, gab keine. Also Englisch war eh die einzige Möglichkeit, die wir hatten, fast den ganzen Tag lang. Und da ging es eher eben darum, zu Hause das Deutsch am Leben zu halten. Wir sind auch in den Sommerferien meistens komplett wieder zurück nach Europa gegangen, irgendwo in Österreich, Norditalien unterwegs gewesen mit der Mama. Ja, das hat mir sehr geholfen, das Deutsch auch aufrechtzuerhalten. Aber es war trotzdem schwierig, wie ich dann zum ersten Mal in Wien zum Arbeiten und zum Studieren begonnen habe, auf Deutsch und die ersten Aufsätze auf Deutsch oder E-Mails auf Deutsch schreiben musste. Das war am Anfang natürlich schrecklich, weil gesprochenes Deutsch ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes als grammatikalisch korrektes, geschriebenes Deutsch.
Wie sehr hast du als Kind eines Diplomaten die Arbeit des Vaters als Diplomat gespürt? Warst du im Weißen Haus?
Ich war nie im Weißen Haus, aber was man am ehesten mitgekriegt hat, sind die Events, die bei einem zu Hause in der offiziellen Residenz dann stattgefunden haben. Das ist natürlich in der jüngeren Karriere meines Vaters nicht der Fall gewesen, aber dann besonders ab dem Zeitpunkt, wo er Generalkonsul in Los Angeles war und dann Botschafter in Zypern sowieso, waren das halt offizielle österreichische Residenzen, wo wir gewohnt haben. Und die waren eben auch maßgeblich dazu da, um Events, Feiern und so weiter zu hosten. Und das war sehr unterschiedlich zwischen Los Angeles und Zypern. Kann man sich vorstellen, dass da in Los Angeles ein bisschen mehr los war. Also ich habe das so in Erinnerung, dass meine Eltern damals ungefähr 5 oder 6 Tage die Woche am Abend entweder bei einem Event waren oder bei uns zu Hause eins gehostet haben. Also die Catering-Teams sind nur so rein und raus marschiert bei uns in der Küche.
Und für euch Kinder war das ein großes Abenteuer oder eine lästige Pflicht?
Ich habe es eigentlich immer genossen und ich würde sagen, ich habe dadurch meine, wenn ich mich selbst so einschätzen darf, meine guten Professional Communication Skills erlernt, sozusagen in diesen Kommunizieren und vorgestellt werden zu den offiziellen Gästen bei diesen Feiern. Ich wurde auch einmal in meinem Leben verdonnert beim österreichischen Nationalfeiertag, wo jede Botschaft natürlich eine große Feier halten muss, als Mozart verkleidet aufzutreten. Verzeihe ich meiner Mutter noch immer nicht ganz. Es hat uns aber auch immer als Kinder ein gewisses Grad an Freiheit gegeben, weil die Eltern waren gefesselt draußen, haben mit den Leuten reden müssen und wir haben unbeobachtet machen können, was wir wollen. Fernschauen stundenlang oder was auch immer. Also das war angenehm und es gab auch immer gutes Essen in der Küche. Die Caterer haben wir natürlich alle schon bestens gekannt und sind dann immer reinmarschiert und haben uns unsere kleinen Burgerplatten oder was auch immer geschnappt und sind wieder verschwunden. Ich kann mich erinnern, ich hatte in meiner Schreibtischlade, glaube ich, einen Jahresvorrat an Mozartkugeln, die natürlich eigentlich Promotional Material waren für die Feiern. Aber da sind solche Unmengen an Kartons von denen rumgestanden, das hat keinen Unterschied gemacht.
Ganz vorher, zu Beginn unserer Folge hast du gesagt, Matthias, dass es in Österreich circa 13.000 DiplomatInnen und Angehörige gibt, wie es um die Immunität im Straßenverkehr gegangen ist. Jetzt ist aber meine Frage, wie viele DiplomatInnen hat Österreich in der Welt?
Wesentlich weniger als 13.000. Österreich unterhält diplomatische Beziehungen zu so gut wie allen fast 200 Staaten dieser Welt. Ständige österreichische Botschaften gibt es aber nur in 83 Ländern, also in weniger als der Hälfte. Neben diesen BotschafterInnen gibt es weltweit noch 10 Generalkonsulate, die nur für eine bestimmte Region innerhalb eines Staates zuständig sind.
So wie Nicks Vater damals in Los Angeles.
Ganz genau. Und dann sind noch mehr als 300 HonorarkonsulInnen in 130 Ländern ehrenamtlich tätig. Die kümmern sich um die AuslandsösterreicherInnen vor Ort. Übrigens habe ich noch einen Funfact zu den DiplomatInnen in Österreich. Die haben sich nämlich im vergangenen Jahr bei 306 von rund 850 Geschwindigkeitsübertretungen, also einem guten Drittel, tatsächlich auf ihre Immunität berufen und sind unbeschadet davongekommen, ohne Strafe zu zahlen.
So viel also zum CD als Pickerl auf dem Auto. Wäre wirklich ganz praktisch. Aber zurück zu Nick. Ich stelle mir ja so eine Jugend in Los Angeles und auf Zypern ein bisschen wie Urlaub vor. So von einem Strandparadies zum nächsten.
Ja, das war ein Bild, das ich auch im Kopf gehabt habe. Aber der Nick hat mir dann erzählt, dass erstens einmal in Los Angeles der Pazifik eher nicht so warm war. Also da war eher Skaten als Surfen angesagt. Und zweitens liegt Nikosia auf Zypern ja auch nicht direkt am Meer, sondern im Landesinneren.
Und Nikosia, das ist ja die letzte geteilte Hauptstadt der Welt.
Ganz richtig. Es liegt nämlich genau auf der Trennlinie zwischen dem seit 1974 türkisch besetzten Nordteil von Zypern und der Republik Zypern im Süden der Insel.
Und wie war das jetzt für Nick, als er nach Österreich zurückgekehrt ist? War er froh, endlich wieder auf Dauer daheim zu sein?
Eigentlich hat er zunächst eher gefremdelt mit seiner Geburtsstadt Wien.
Ich hatte damals witzigerweise eine sehr schlechte Beziehung zu Wien, weil Wien war für mich hauptsächlich die Stadt, wo man nach dem langen Flug aus Amerika gelandet ist, gejetlaggt war, dann irgendwelche wichtigen offiziellen oder Arzttermine machen musste, bevor es dann schnell in Richtung Tirol oder Italien ging. Inzwischen liebe ich Wien, deswegen bin ich auch hier in Wien. Was auch noch ganz schwierig war, ist, in Amerika oder auch in Zypern war man sozusagen ein Fremder. Und als Fremder wird man, wie in den meisten Ländern der Welt, oft sehr offen behandelt. Im Sinne von, du bist nicht von hier, du kennst die Leute nicht, du hast vielleicht keine Freunde, komm doch mit uns. Man wird sehr schnell in Gruppen inkludiert, weil die Leute annehmen, dass man eben niemanden anderen kennt, niemanden anderen hat. In Österreich war es genau das Gegenteil. Und das hat es für mich einige Jahre recht schwierig gemacht am Anfang. Alle haben mich eine Sekunde reden gehört, haben gehört nur, dass ich ja eher ein Österreicher, ein Wiener, der ist eh von da. Fertig. Den braucht man nicht inkludieren. mit dem braucht man nicht anders umgehen als mit jedem anderen Wiener. Besonders in Wien habe ich den Eindruck, gibt es sehr starke, enge Sozialgrüppchen und das ist relativ schwierig einzudringen. Und alle anderen sind von mir davon ausgegangen, ich bin ja Wiener, ich habe meine eigene Sozialgruppe, wo ich dazugehöre. Und das war einfach überhaupt nicht der Fall damals. Also tatsächlich habe ich mir etwas schwerer getan, wieder in Wien, in Österreich anzukommen, weil ich eben nicht mehr Ausländer war, den man irgendwie absichtlich inkludieren musste, ansprechen musste oder irgend sowas.
Hast du dann alte Freundschaften von ganz früher wieder aufleben lassen können?
Teilweise ja, besonders am Anfang, die ersten Monate. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass diese Freundschaften nicht mehr ganz gepasst haben. Ich meine, das letzte Mal, dass ich davor in Wien war, war vor 8 Jahren. Also ich würde jetzt sagen, das waren jetzt nicht die, sage ich, Jahrzehnte alten Freundschaften. Und wir haben uns halt alle ein bisschen in andere Richtungen entwickelt.
Hast du umgekehrt Kontakte aus den USA und aus Zypern behalten können?
Ja, absolut. Also ich bin ja aufgewachsen in einem Alter, wo sich gerade zum ersten Mal diese internationalen Kommunikationswege so richtig entwickelt haben. Also ich kann mich erinnern, ich war circa 13 Jahre alt in Los Angeles, wie zum ersten Mal Freunde um mich herum Facebook-Accounts eröffnet haben. Das war so richtig der Beginn von Facebook, wie Facebook gerade groß wurde. Dann auch sehr wichtig Skype. Ich habe immer auch Gaming geliebt, also besonders doch mit meinen Freunden in Los Angeles habe ich immer guten Kontakt auch über Online-Gaming gehabt. Wir haben dann das irgendwie mit der Zeitumstellung immer hingekriegt. Ich in Zypern bin am Sonntag um 8 in der Früh aufgestanden. Die sind dann irgendwann Mitternacht noch wach gewesen und wir haben dann halt ein paar Stunden noch irgendwas gezockt, alle auf Skype zusammen in einem Chat. Das hat auch sehr dabei geholfen, diese Freundschaften und Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Beobachtest du auch die Politik in den Ländern, in denen du gelebt hast? Israel hast du ja nicht mehr mitgekriegt.
Ich habe nicht dort gelebt, aber Israel habe ich meine Eltern wahrscheinlich im Schnitt 4-5 Mal im Jahr besucht. Damals ein sehr anderes Israel als heute. Und ja, ich verfolge die Politik aus den Ländern. Ich muss sagen, Zypern jetzt ein bisschen weniger. Da tut sich vielleicht auch ein bisschen weniger in der Politik. Also ich entschuldige mich bei allen Zyprioten, die gerade zuhören. Aber man hat halt das ewig geteilte Land, wo nicht wirklich in Aussicht steht, dass es da jene Lösung geben wird. Also da, ja, und im Gegensatz dazu kann man die amerikanische Politik überhaupt mehr ignorieren. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, außer man, weiß nicht, zerstört sein Telefon und macht nie mehr einen Webbrowser auf. Also ja, amerikanische Politik ist sowieso unausweichlich. Und ganz ehrlich, israelische momentan auch. Also ja, ich verfolge die Politik und bin generell sehr interessiert an der Politik. Habe immer, eigentlich fast jeden Abend mit meinen Eltern beim Abendessen über Politik geredet, diskutiert. Meiner Schwester ist es dann meistens irgendwann zu laut geworden. Sie hätte dann gemeint, wir haben gestritten, nicht mehr diskutiert. Sie ist dann irgendwann gegangen und ich bin mit meinen Eltern dort gesessen und wir haben dann noch lange weitergeredet.
Im Rückblick betrachtet war es aus deiner Sicht ein Privileg, als Kind eines Botschafters so zu leben und so aufzuwachsen? Oder hättest du dir auch manchmal eine ganz normale Kindheit gewünscht? In einem ganz normalen Gemeindebau in Wien?
Damals, genau in den Monaten vorm Umzug, hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, hätten wir nicht einfach in einem Land leben können, in einer Stadt aufwachsen können. Aber heute sehe ich das Ganze sehr positiv. Ich bin einfach in einem sehr diversen Umfeld aufgewachsen. Ich habe extrem viel Erfahrungen gemacht, habe mit 18 schon extrem viele Kulturen erlebt. Und für mich war das so ein bisschen, been there, done that, danke, brauche ich nicht mehr. Ich will jetzt meine Ruhe sozusagen. Und deswegen bin ich auch in Wien geblieben. So unter dem Motto, naja, ich habe eh schon alles Mögliche gesehen, jetzt kann ich ruhiger mal an einem Platz bleiben. Aber ja, genau, diese Erfahrungen sehe ich schon als sehr positiv.
Heute fühlt sich Nick also daheim in Österreich, auch wenn er sein halbes Leben woanders verbracht hat und Englisch als seine Muttersprache bezeichnet. Wirklich interessant fand ich diesen Vergleich, den der Nick zwischen Österreich und den USA und Zypern gezogen hat, wie er es erlebt hat, wie die Menschen hier und dort mit ihm umgegangen sind. Als neuer, fremder, zugezogener sozusagen. Weil in den USA und Zypern, erzähle ich ja, haben sie Nick bewusst in die Gemeinschaft aufgenommen, eben weil er fremd war. In Österreich hingegen war er lange keiner sozialen Gruppe zugehörig, obwohl er eigentlich Österreicher ist. Ja, und ein Foto von Nick als kleiner Mozart hätte ich auch noch gern gesehen.
Ja, das schaut auch wirklich witzig aus und wir werden es euch in die Shownotes stellen, wie der Nick damals als Mozart vor den anderen DiplomatInnen antanzen musste. Fürs Erste jedenfalls ist er tatsächlich hier angekommen in Wien, ob er irgendwann wieder in die Fremde zieht, wird sich weisen, aber wie sagt er so schön, been there, done that.
Wir haben es jedenfalls auch dann für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Und abonniert. Bis in einer Woche.
Ciao. Ciao.